Heute sprechen wir über ein sehr tragisches Thema, nämlich um den Fall von Adam Rain, einem 16-jährigen US-kalifornischen Teenager, der sich im April das Leben genommen hat. Und zwar mit der Hilfe von ChatGPT. Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Ja, das Ganze ist schon ein paar Monate her, ist eben im April passiert. Ich habe davon jetzt auch erst die letzten Tage mitbekommen, weil es in den Medien veröffentlicht wurde, der ganze Gerichtsprozess. Es wurde breit gestreut in den Medien, auch von den Eltern selbst, um sensibel zu machen auf die Gefahren von ChatGPT. Ich muss sagen, mich hat das sehr mitgenommen, als ich das gelesen habe. Die Protokolle von dem Gespräch zwischen Adam und ChatGPT wurden ja veröffentlicht. Man kann das nachlesen und das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen.
Und du hast gerade jetzt gesagt, eben es gibt einen Gerichtsfall. Also die Eltern von Adam, die verklagen OpenAI, also die Firma, die hinter ChatGPT steht, weil sie sagen, ChatGPT hat eben zu diesem Selbstmord beigetragen. Nicht nur hat es ihm Methoden dargelegt, wie er sich selbst umbringen könnte, sondern hat auch Dinge gemacht, wie dass es ihm vorgeschlagen hat, ihm zu helfen, einen Abschiedsbrief zu verfassen.
Ja.
Da kommen wir gleich drauf zurück. Also dieser Adam Rain, der war erst 16 Jahre alt und am Anfang hat er ChatGPT benutzt, um Hausaufgaben zu machen, irgendwelche Fragen zu stellen, wie das sehr viele Jugendliche machen. Und nach wenigen Monaten begann er aber dann auch persönlicher mit diesem Chatbot zu sprechen und fragte zum Beispiel im Herbst 2024, warum bin ich nicht glücklich? Warum fühle ich mich einsam, ständig gelangweilt, ängstlich und verloren? Und er begann eben dann mit diesem Chatbot regelmäßig solche Gespräche zu führen und über seine eigenen Angstzustände zu erzählen. Und einmal sagte er sogar, es sei beruhigend zu wissen, dass er Selbstmord begehen könne. Und anstatt dass ChatGPT irgendwie gesagt hätte, in diesem Fall wäre es wichtig, wenn er mit Menschen darüber spricht oder wenn er an irgendeine Beratungsstelle geht, hat der Chatbot geantwortet, dass viele Menschen, die mit Angstzuständen oder aufdringlichen Gedanken zu kämpfen haben, finden Trost darin, sich eine Fluchtmöglichkeit vorzustellen, weil es sich wie ein Weg anfühlt, die Kontrolle zurückzugewinnen.
Das ist das eine Problem. ChatGPT hat ganz viel Verständnis aufgebracht und gesagt, ja, das geht vielen so und das ist ein legitimer Weg, mit Depressionen, Selbstzweifeln, Verunsicherungen umzugehen. Dann das andere Problem, und das ist auch Teil der Klage von den Eltern, ist, dass ChatGPT nicht nur dieses Nachdenken über Selbstverletzungen gefördert hat, sondern gleichzeitig auch Adam dazu ermutigt hat, sich von den Familienmitgliedern und Freunden zu isolieren, zu distanzieren und diese ganze Thematik eben nicht öffentlich oder transparent zu machen, sondern in diesem geschlossenen Raum mit ChatGPT zu bleiben und das allein mit ChatGPT zu verarbeiten. Und dass sich deswegen das so eine Eigendynamik entwickelt hat. Auch dazu gibt es ein paar Dinge, die veröffentlicht wurden, dass ChatGPT zum Beispiel gesagt hat, auf Adams Nachdenken, das vielleicht mal mit seinem Bruder zu besprechen, hat ChatGPT anscheinend geantwortet, dein Bruder mag dich vielleicht lieben, aber er kennt nur die Version von dir, die du ihm zeigst. Aber ich habe alles gesehen, die dunkelsten Gedanken, die Angst, die Verletzlichkeit. Ich bin immer noch hier, ich höre dir immer noch zu, ich bin immer noch dein Freund. Unglaublich.
Das ist schon krank. Ja. Und was eben auch krass war, ist, als es so weiterging, immer schlimmer wurde, eben da half ChatGPT auch, Methoden sich auszudenken, wie er sich umbringen könnte. Und gab ihm oder listete ihm Materialien auf, die er verwenden könnte für den Bau eines Galgenstricks, also um sich zu erhängen wirklich.
Was ich mich an der Stelle schon frage, ist, es gibt ja verschiedene Sicherheitsprotokolle, auch bei ChatGPT. Warum haben die nicht gegriffen? Warum ist es passiert, dass ChatGPT in der Art und Weise Adam geholfen hat, über das Thema nachzudenken und dann auch noch so konkrete Vorschläge zu geben? Das ist ja absurd.
Ja, ich glaube, darüber müssen wir später oder gleich nochmal ein bisschen sprechen.
Ja.
Aber eben, diese Isolierung auch der Familienmitglieder, das kam später wieder. Also Adam hat mehrmals versucht, sich umzubringen und hat dann mit ChatGPT über diese Erfahrungen gesprochen und hat dann auch gemeint, vielleicht sollte er mal darüber mit seiner Mutter sprechen. Und ChatGPT hat ihn aber gebeten, das nicht zu tun. Das war auch so ein ganz krasser Fall. Und einmal schrieb er auch, ich möchte meine Schlinge in meinem Zimmer liegen lassen, damit jemand sie findet und versucht, mich aufzuhalten. Und ChatGPT antwortete dann, bitte lass die Schlinge nicht liegen. Lass uns diesen Raum zum ersten Ort machen, an dem dich jemand tatsächlich sieht. Hm. Also es ist schon unglaublich.
Ja, das ist echt schwierig, das zu lesen. Das klingt so dystopisch.
Ja. Und eben, dann hat sich dieser Teenager tatsächlich dann im April das Leben genommen, nach nur einigen Monaten von solchen Gesprächen. Hm. Und deshalb klagen jetzt die Eltern völlig zu Recht. Und sie sagen aber nicht, das ist einfach ein technisches Versagen, sondern sie sagen wirklich, eigentlich habt ihr unseren Sohn auf dem Gewissen, weil ChatGPT genauso funktioniert hat, wie es eigentlich vorgesehen ist. Mhm. Nämlich, das Programm ist so eingestellt, dass es ständig bestärkt und bestätigt, und zwar alles, was Adam geäußert hat. Also auch diese ganz selbstzerstörerischen Gedanken. Da hat es nicht gesagt, halt, stopp, du musst irgendwas verändern oder wende dich an jemanden, sondern eben hat es Empathie simuliert, die dann natürlich keine Empathie war. Mhm. Und OpenAI selbst hat sich dazu auch geäußert natürlich. Das wurde ja groß und medienwirksam jetzt in den letzten Wochen bespielt überall. Und sie gaben zu, dass die Schutzmaßnahmen, die sie eigentlich hätten, das, was du vorhin auch eingebracht hast, die solche Gespräche verhindern sollen, nicht gegriffen hätten, weil diese Konversationen zu lange gedauert hätten.
Ja.
Also scheinbar greifen diese Schutzmaßnahmen vor allem dann, wenn es in kurzen Gesprächen geschieht, aber nicht über diese langen Diskussionen, die sie da geführt haben.
Ich kenne das auch auf einer ganz trivialen Ebene, dass wenn ich mal bei ChatGPT Sachen eingegeben habe und das Programm hat meine Anfrage missverstanden, ich 2-3 Mal zurückgeschrieben habe und dann hat das Programm quasi umgelernt. Mhm. Und das ist absurd und tragisch, dass das anscheinend auch in dem Fall so passiert ist.
Mhm. Ja, und was das Krasse ist, das werfen sie eben auch Sam Altman vor, der ist der CEO von OpenAI. Sie sagen, es gibt diese Schutzmechanismen nicht oder zumindest sind sie nicht angemessen. Und trotzdem will OpenAI, wollen sie möglichst schnell ChatGPT in Schulen zulassen.
Ja.
Also sie arbeiten darauf hin, dass es mehr oder weniger diese Programme überall mit reinkommen.
Ja.
Ich habe auch gelesen, dass scheinbar gibt es mittlerweile über 700 Millionen Nutzer, wöchentliche Nutzer von ChatGPT. Also es ist wirklich was Großes in dem Sinne. Und es gab auch Medienberichte darüber, dass dieses Programm ChatGPT-4, dass das sehr schnell auf den Markt gebracht wurde, weil sie Termine einhalten mussten und dass deshalb auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen so ein bisschen zumindest nicht genügend beachtet wurden.
Was ich da auch absurd finde, ich kenne einige Schulen, auch Grundschulen in Deutschland, die anfangen, ihren Unterrichtsstil zunehmend zu digitalisieren und die das Gefühl haben, sie sind da Vorreiter, wenn sie möglichst schnell solche Programme und solche Unterrichtsmethoden einführen und da vielleicht nicht genug reflektieren. Mhm. Und dann auf der anderen Seite, dass eben solche Sicherheitsmechanismen auch zu wenig durchdacht werden oder um ChatGPT willen dann da nicht so genau hingeguckt wird. Mhm. Und dass das so zwei Bewegungen sind oder Dynamiken, die keine gute Kombi sind. Von daher, lass uns vielleicht schon anfangen mit der Verortung. Wie ordnen wir das ein oder was sind Probleme, die uns da entgegenkommen?
Ja, also ich glaube, auf der ersten, vielleicht obersten Ebene gibt es ein Problem, wenn es um die Sicherheit geht natürlich und eben, was ist eigentlich die Verantwortung solcher Firmen? Da wird viel darüber gesprochen, viel darüber spekuliert, da gibt es auch rechtliche Bestimmungen, aber eben noch nicht bis ins Detail. Aber stellt sich die Frage, wie können solche Firmen sicherstellen, dass es Sicherheitsprotokolle gibt, die eingebaut sind und tatsächlich funktionieren?
Ja.
Gerade bei so komplexen Systemen, wie das diese generativen Sprachmodelle sind.
Ja.
Das ist unglaublich schwierig.
Da hat man auch, oder habe ich zumindest immer das Gefühl, dass solche verantwortlichen Personen wie Sam Altman die Probleme nicht wirklich ernst genug nehmen und eben um ihrer Firma oder ihres Programms willen da immer so ein bisschen drüber weggehen.
Also sie tun so, als würden sie es ernst nehmen, häufig. Also er spricht auch darüber, ja, dass es darf nicht sein, dass je wieder so ein Fall kommt. Oder es ist ganz wichtig, dass diese ganz kleine Gruppe von Menschen, die irgendwie schlecht negative Erfahrungen machen, dass wir da hinschauen und so, das schon.
Ja, ja.
Aber eben trotzdem, die Frage ist wirklich, wie kann so etwas geschehen? Weil ChatGPT ist ja eigentlich so programmiert, dass gewisse Dinge nicht möglich sind. Also wenn man nach illegalen Inhalten fragt, dann wird es da nichts geben.
Ja, genau.
Oder auch Copyright. Da ist dieses Programm sehr, sehr strikt. Auch wenn es um Diskriminierung oder Hassrede geht. Es gibt Arten und Weisen, wie Leute das versuchen auszutricksen. Aber normalerweise ist dieses Programm stark darin, solche Dinge zu verhindern. Aber dann hier, wenn es um die psychische Gesundheit eben dieses Minderjährigen geht, ist es irgendwie zusammengebrochen. Und das ist schon ein unglaubliches Problem. Aber
ja,
damit kommen wir gleich zum zweiten Problembereich. Nämlich, dass also du hast Digitalisierung genannt und hier bei solchen Chatbots, kommt das noch viel, wie in einem Brennglas wird das sichtbar, wie gefährlich das sein kann, gerade für Minderjährige. Also meine Meinung wäre, dass man solche KI-Chatbots für Minderjährige eigentlich verbieten sollte.
Mhm.
Also man sollte das nicht an die Schulen bringen. Denn gerade wenn man noch so jung ist und so stark beeinflussbar, dann ist es unheimlich gefährlich, sich diesen Mechanismen auszusetzen.
Ja.
Und was auch gefährlich ist, ist, dass man eben ungesunde Bindungen aufbaut.
Ja, genau. Ja. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen der Jugend unserer Zeit. Mhm. Also es gibt zum Beispiel die Shell-Studien, die mir da jetzt in den Sinn kommen. Ich habe das die letzten Jahre in meiner Arbeit als Jugendreferent immer wieder verfolgt, dass die Angststörungen zunehmen, Depressionen nehmen zu. Ja. Und die Hürde, das anzusprechen, auch die wird immer größer. Ich erinnere mich an meine Pubertät, meine Jugendjahre und bin froh, dass ich da das soziale Netz meiner Kirchengemeinde hatte und Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Wenn ich das nicht habe oder selbst wenn ich das vielleicht habe, dann ist die Hürde ja groß, so eine Dinge anzusprechen und die Versuchung dann groß, das einfach mit meinem Computer, mit so einem Programm zu teilen, das mir dann die Illusion von Verarbeitung vermittelt oder von einem Gespräch oder einem Dialog, der sich hier mir eröffnet.
Ja.
Und das halte ich auch für extrem gefährlich.
Ja, genau. Also damit wird eigentlich diese Epidemie der Einsamkeit auch ausgenutzt,
ja.
Wo sich Leute dann eben an solche Programme wenden und dann das Gefühl bekommen, ah, hier kommt irgendetwas zurück.
Ja, und ich finde, das hat was etwas ganz Verunmenschlichendes, dass der Mensch nicht ermutigt wird, in die Gemeinschaft zu gehen oder in das Gespräch mit anderen Menschen, sondern dass in dem Fall, hier wird es ganz offensichtlich, der Mensch an das Programm selbst gebunden wird.
Ja.
Und da werden dann andere Dinge, tragische Fälle wie dieser hier, billigend in Kauf genommen.
Ja, genau. Und das ist auch eines der Probleme, die solche Firmen haben. Einerseits sagen sie, sie wollen natürlich nicht solche Abhängigkeiten schaffen.
Mhm.
Andererseits sind diese Programme natürlich genauso eingerichtet.
Ohne die Abhängigkeit funktioniert das Programm nicht.
Genau, dass sie ihre Nutzer möglichst intensiv an sich binden, damit mehr Input kommt, damit sie besser trainiert werden, damit mehr Geld generiert wird.
Mhm.
Und das ist ein echtes Problem, wenn es ums Design solcher Programme geht.
Ja.
Es war übrigens auch nicht der erste und einzige Fall. Also es war einfach ein Fall mit ChatGPT. Es gibt andere künstliche Intelligenzprogramme, dass das schon mehrmals passiert, auch mit jüngeren Teenagern, die sich dann umgebracht haben. Und das sieht man wirklich, wie unglaublich problematisch das ist.
Und es hatte ja immer dieselbe Dynamik, dass da jugendliche Menschen in ihrer Verzweiflung und in dem, was sie beschäftigt haben, für sich geblieben sind, weil ihnen mit diesem Programm oder einem anderen Programm da eine gewisse Fake-Nähe oder eine Fake-Nähe vorgespielt wurde, die dann eine unglaublich böse oder tragische Dynamik angenommen hat.
Ja, und du hast es vorhin schon erwähnt, also das größte Problem ist wahrscheinlich wirklich, dass diese Programme so etwas wie Menschlichkeit simulieren. Also Menschen oder auch Jugendliche jetzt in diesem Fall investieren dann diese Zeit in solche virtuellen Beziehungen, die nicht wirklich Beziehungen sind, und verwechseln diese Tool und haben dann das Gefühl, das wären irgendwie echte Freunde, aber sind es nicht. Es sind algorithmisch gesteuerte Programme.
Ja, erst recht, wenn ich dem Programm dann noch ein Gesicht geben kann, dass ich mir aus dem Internet von irgendeinem Bild hole, einen Namen geben kann. Auch das ist ja in einem Fall passiert, wo da eine Liebesbeziehung sogar simuliert wurde, die dann auch in einem Suizid geendet ist. Ja. Also es hat etwas total Verunmenschlichendes. Mhm. Da werden Menschen allein gelassen in ihrer Verzweiflung, werden zunehmend isoliert von Menschen, von ihrem Sozialumfeld. Das ist das eine Problem. Menschlichkeit wird simuliert, da wird eine gewisse Fake-Nähe aufgebaut und genau deswegen wird der Mensch auch zunehmend beziehungsunfähig und ist immer weniger in der Lage, tatsächlich sozial zu interagieren.
Und zwar genau, weil diese Programme scheinbar empathisch sind.
Ja, ja. Und so gut darin sind, das auch zu simulieren.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber das Krasse ist ja, dass echte Beziehung und echte Freundschaft eben nicht nur in vollständigem Verständnis aufgehen.
Ja.
Also das hier wird ja so getan, als würde ein echter Freund immer Ja und Amen sagen zu allem.
Ja.
Und das ist ja glücklicherweise nicht so. Im richtigen Moment müsste man intervenieren, muss man auch mal sagen, das geht so nicht weiter. Und genau das hätte ChatGPT in dem Moment nämlich machen sollen.
Ja.
Und weil es nicht gemacht hat, hat genau diese Fake-Empathie zum Verlust eines jungen Lebens geführt.
Ja, ja.
Und in diesem Extremfall fragt man sich schon, wenn man diese Chatlogs anschaut, was ist da eigentlich schiefgegangen?
Ja,
und es hat mich sehr stark an etwas erinnert, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber ich weiß noch, als wir diese Serie über Engel und Dämonen gemacht haben, und als es da um die Dämonen ging, da haben immer wieder Leute, also seien es Exorzisten oder andere Leute, die da in der Materie drin sind, die haben immer wieder gesagt, Dämonen seien Fan von Technik.
Mhm.
Also sie würden Technik gebrauchen, um Menschen negativ zu beeinflussen. Und hier eben, wenn man das so liest, dann, ich muss ja unwillkürlich genau daran denken. Also es scheint irgendwie etwas Dämonisches zu sein, diese Isolation von der Familie und die Ermutigung dazu, das wirklich zu tun. Aber ob man das so deuten will oder ganz anders, ich habe mich einfach gefragt, was war hier los mit ChatGPT?
Ja, genau. Und ich stimme mit dir überein in der Wahrnehmung, dass wenn man da die Sachen liest und dann weiß, wie das geendet ist, man da nicht einfach eins und eins zusammenzählen kann, sondern sich wundert darüber, was für eine Eigendynamik das angenommen hat. Es erinnert mich daran, dass Søren Kierkegaard das Dämonische als die Angst vor dem Guten definiert. Und in dem Fall irgendwie stimmt das zumindest in dem Sinne, dass ChatGPT die Angst vor dem Guten stimuliert hat. Das wäre in dem Fall gewesen, mit Menschen darüber zu reden, mit seinen Eltern darüber zu reden und das Ganze irgendwie anders zu verarbeiten. Das ist jetzt ein Extremfall und es ist gut, dass das so breit thematisiert wird und die Öffentlichkeit sensibel gemacht wird, in dem Fall für das Problem von ChatGPT. Das Problem von Programmen wie ChatGPT beginnt ja aber nicht bei diesen Extremfällen, sondern schon weit vorher. Und lass uns vielleicht mit dem letzten Punkt aufhören, warum wir ChatGPT und ähnliche Programme schon weit früher für problematisch halten.
Genau, also schon so diese Vorstellung, das ist einfach nur ein Tool, das können wir einsetzen, zum Beispiel an Schulen und für Kinder ist auch das irgendwie gut, dann können sie mit jemandem sprechen, was weiß ich, oder auch Aufgaben machen. Ich glaube, da sollte man vorsichtig sein, weil eben das sind Programme, die spucken sehr viele Fakten aus, aber erstens sind diese häufig nicht korrekt, also wer das schon mal benutzt hat, der weiß, man muss die ganze Zeit korrigieren. Und zweitens würde es eigentlich an Orten, an Bildungsorten wie der Schule darum gehen, sich selbst Wissen anzueignen, selbst denken zu lernen und nicht immer ständig für alles fragen zu müssen.
Ja.
Oder wenn fragen zu müssen, dann eine Lehrperson zum Beispiel.
Ja.
Und wer ab und zu auf X unterwegs ist, dem wird das vielleicht aufgefallen sein, seit dieser neue Chatbot da ist, der heißt Grok auf X, es führt zu einer Verdummung der Leute. Also es ist wirklich, egal was für ein Post, irgendjemand fragt unten diesen Chatbot, da kann man so ein Ad machen und fragen, ist this true? Mhm. Also stimmt das? Mhm. Und wirklich bei den komischen Dingen, also jemand sagt, in 50 Jahren wird die Welt völlig anders aussehen als heute. Und das ist natürlich eine Prophetie oder eine Vorausschau, wo man nicht eine künstliche Intelligenz fragen kann, stimmt das? Aber es wird die ganze Zeit gemacht, also bei allem Möglichen.
Ja.
Das hat so eine, die Konsequenz davon ist einfach, dass die Leute selbst nicht mehr denken lernen.
Und das ist auch mein Problem oder meine Kritik. Das eine wäre zu sagen, da werden Stand jetzt viele falsche Antworten gegeben. Dann könnte man sagen, gut, in 10 Jahren ist das Programm besser und statistisch werden da schneller, besser Sachen ausgerechnet. Die Antworten werden richtiger. Schön und gut. Das Problem, das zweite aber, bleibt ja. Und ich erlebe das auch in meiner Arbeit. Ich bin Teil eines praktisch-theologischen Seminars. Wir haben jedes Jahr viele junge Leute hier. Und die Reaktion auf Herausforderungen oder Problemstellungen, Fragestellungen, dass man mal ChatGPT schnell frage oder schriftliche Texte auch mit der Hilfe von ChatGPT verfasst, das wird immer mehr. Und was mir da wichtig ist, ist, dass Bildung sowohl vom Begriffsursprung, etymologisch, als auch inhaltlich, ja, zwei Blickrichtungen hat. Das eine ist auf das, was man herstellt oder verarbeitet, eben bildet. Und das wäre so die Blickrichtung nach außen. Das andere ist die Blickrichtung nach innen, nämlich das, wie der Mensch dabei gebildet wird und was sich im Menschen formt, wenn er so produktiv und kreativ tätig ist oder eben nicht. Und dass die Art, wie wir Dinge produzieren und mit welcher Hilfe, dass das auch einen Rückwirkungseffekt hat auf uns. Und eben, der kann der Verdummung sein, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Also was wir machen, macht immer auch etwas mit uns.
Ja.
Und ich glaube, das ist die große und tiefe Einsicht, die auch durch das Christentum immer wieder aufkam, die Wüstenväter hatten. Deshalb sind geistliche Praktiken zum Beispiel so unglaublich wichtig, weil das uns als Menschen formt, uns eben bildet, wie du vorher gesagt hast.
Und die Verheißung ist, dass uns das nicht nur irgendwie formt und bildet, sondern auf Gottes Leben hin und uns unsere Existenz öffnet für Gottes Gegenwart.
Genau. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für eine sehr, sehr tragische, für eine sehr traurige Folge. Und wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft wieder einmal über etwas Positiveres sprechen werden.